USS Titan, Sternzeit 57028,7.
»Glauben Sie, dass das wirklich funktioniert, Captain Riker?« fragte Donatra. Ihr finster dreinblickendes Gesicht leuchtete vom Hauptschirm aus über die Brücke der Titan.
Riker, der in seinem Kommandosessel saß, konnte sehen, dass ihr Blick scheinbar für einen Moment an Frane hängen blieb, der still neben dem Turbolift auf dem erhöhten Teil der Brücke stand. Zweifellos betrachtete sie misstrauisch seine laxen Sicherheitsmaßnahmen. Riker dagegen sah die Anwesenheit des Nail auf der Brücke als eine freundliche Geste an. Sie sollte Frane überzeugen, dass die aus verschiedenen Spezies bestehende Mannschaft der Titan wirklich auf Kooperation und nicht auf Eroberung beruhte.
»Ich glaube, dass es davon abhängt, wie gut Ihre künstliche Intelligenz wirklich ist, Commander«, sagte Riker und schlug ein Bein über das andere.
»Unterschätzen Sie nicht die Kompetenz Ihres eigenen Volkes, Captain. Sie haben einen Bürgerkrieg auf Romulus verhindert. Das ist keine kleine Heldentat. Also kann ich mir vorstellen, dass Sie einem einfachen Fall von, wie nennt Ihr Menschen das noch gleich, dämonischer Besessenheit mehr als gewachsen sind.«
Riker lächelte, als er merkte, dass sie versuchte, die Stimmung mit ein wenig Galgenhumor zu heben.
»Ist Ihr Team in Position?«
»Wir sind bereit.«
Riker erhob sich und nickte zu Kadett Dakal hinüber, der von der vorderen Ops-Konsole das Geschehen aufmerksam beobachtete. Während er zurück zu Donatra blickte, sagte er,
»Ich gehe jetzt in den Transporterraum. Mein Ops-Offizier wird den genauen Zeitpunkt des Beamens mit Ihrer Mannschaft koordinieren.«
»Dann sehen wir Sie in Kürze, Captain. Donatra, Ende.« Das Bild des romulanischen Commanders verschwand und wurde von einer samtschwarzen Sternenlandschaft abgelöst. Mehrere Dutzend Fixsterne waren jetzt zu sehen, doch eigentlich waren sie gar keine Sterne. Sie bewegten sich langsam, fast gemächlich treibend vor dem Hintergrund der unendlichen Nacht. Kriegsschiffe in Formation, fast 30.000 Kilometer entfernt. Romulanische Schiffe, alle aus der Dederidex- und Mogai-Klasse. Und alle zweifellos schwer bewaffnet. Riker war froh, dass bis jetzt noch keines der verirrten Schiffe seine Verfolger zu bemerken schien. Er wandte sich zu Vale, die auf die winzigen Leuchtzeichen auf dem Display starrte und zweifellos von ähnlichen Gedanken geplagt wurde.
»Sie haben die Brücke, Commander«, sagte Riker. »Ich werde das Außenteam selbst leiten.«
Sie runzelte die Stirn, als sie ihn ansah.
»Bei allem Respekt, Captain, Sie sind zu wertvoll für uns, um sich einem solchen Risiko auszusetzen.«
Tufok trat von der taktischen Konsole zu ihnen.
»Da muss ich zustimmen, Sir.«
Riker blickte zu Diana, die auf ihrer angestammten Position rechts des Kommandosessels saß. Obwohl sie erwartungsvoll zu ihm heraufsah, sagte sie nichts.
»Ein Spruch zur Kenntnis genommen«, sagte Riker. »Aber diese Situation ist zu kritisch, um sie nur aus zweiter Hand zu überwachen. Wenn wir versagen sollten, wird es keinen Unterschied machen, ob ich direkt vor Ort bin oder an Bord der Titan.«
»Außerdem«, sagte Diana in der wortlosen Sprache, die über ihre geistig-emotionale Verbindung schimmerte, »kannst du nicht einfach vor Donatra kneifen, nicht wahr?«
»Na ja, das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle«, entgegnete er in Gedanken.
Er wusste, wie sinnlos Abstreiten angesichts Dianas Empathie war. Er blickte Vale in die Augen und sagte,
»Ich werde Ihnen das Gleiche sagen, was ich Commander Keyrou gesagt habe, als er sich von seinem Krankenbett aus meldete, um mir die Leitung dieser Mission auszureden. Sehen Sie, ich habe meinem ehemaligen Vorgesetzten ein feierliches Versprechen gegeben.«
»Wie bitte?«
sagte Vale und strich sich eine kastanienbraune Strähne hinters Ohr.
»Captain Picard hat vorausgesehen, dass mein erster Offizier womöglich übernervös reagieren könnte, wenn ich mich in die Gefahrenzone begebe und möglicherweise von Zeit zu Zeit versucht, mich davon abzuhalten.«
Sie nickte ernst. »Genauso, wie Sie es bei ihm versucht haben, Sir.«
»Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden, Commander«, sagte er mit einem schiefen Grinsen.
Vale seufzte. Offensichtlich begriff sie, dass diese Diskussion zu nichts führen würde. »Und darf ich fragen, was genau Sie, Captain Picard, versprochen haben?«
»Dass ich Sie in solchen Situationen höflich ignoriere.«
Er sah nach vorne zu Tufok an der taktischen Konsole und Jaza an der Hauptwissenschaftsstation und sagte,
»Commander Tufok, Lieutenant Commander Jaza, Sie kommen beide mit. Christine, Sie haben die Brücke, bis ich wieder da bin.« Dann drehte er sich um und ging mit großen Schritten zum Turbolift. Er betrat ihn kurz vor den beiden Offizieren. Wie er erwartet hatte, folgte ihnen Diana und schimpfte ihn wortlos aus. Riker wandte sich um und tauschte einen kurzen Blick mit Frane, der weiter auf der Brücke wachte. Er spielte wieder einmal unbewusst mit seinem Armband, diesmal allerdings eher mit einer Art Ehrfurcht, wie sie religiösen Medaillons oder verehrten Familienerbstücken vorbehalten war. Und als sich die Türen des Turboliftes schlossen, sah Riker in den dunklen, halbgeschlossenen Augen des Nails etwas, das wie Bewunderung wirkte. Aber das konnte auch Wunschdenken sein.
»Der Transporter ist fest auf die von Commander Donatra angegebenen Koordinaten gerichtet«, sagte Lieutenant Radowski, der hinter der breiten, abgerundeten Konsole des Haupttransporterraums stand. »Romulanische Schildnutation, Modulation und Frequenzdaten sind exakt so programmiert, wie sie spezifiziert wurden. Die Umweltmesswerte am Beamort sind allerdings noch etwas sonderbar.«
Obwohl Radowski mit ruhiger Stimme sprach, hatte Troy schon beim Eintreten gespürt, dass der junge Mann weitaus nervöser war als sonst. Und wer konnte es ihm vorwerfen? Er war dabei, den Captain der Titan in eine Situation zu beamen, die sich als tödlich erweisen konnte. Besonders wenn die Schilde des romulanischen Schiffs sich trotz der von Donatra vorgegebenen Werte irgendwie als weniger durchdringlich erweisen würden als erwartet. Und wenn das der Fall sein sollte, würde das Außenteam seine Atome im Bruchteil einer Sekunde über die Millionen Kubikkilometer der Magellanschen Wolke verstreut wiederfinden. »Denk bloß nicht daran«, sagte Troy zu sich selbst, während sie die Sturzflut von Ängsten niederdrückte, die nicht nur von Radowski ausging. Auch der wortkarge Admiral Akar und der ungewöhnlich finster gestimmte neue Chefingenieur Dr. Rahavre fühlten ähnlich. Die beiden erfahrenen Offiziere flankierten Radowski an der Transporterkonsole und fühlten sich beide offensichtlich dabei unwohl, dass sich ihre Untergebenen in Gefahr begaben. Sie beobachteten still, wie alle Mitglieder des Außenteams, die jetzt Raumanzüge trugen, ihre Phaser, Komm-Schaltkreise und Tricorder zweimal prüften, bevor sie auf die runde Transporterplattform traten. Nachdem Tufok und Lieutenant Rear, ein kaitianischer Sicherheitsoffizier, schützende Positionen neben dem Captain eingenommen hatten, betrat Troy das letzte freie Feld. Neben ihr standen Wissenschaftsoffizier Jaza, der jetzt nicht so gelassen schien wie sonst, und der eindeutig nervöse Ensign Krandall aus dem Maschinenraum. Er zuckte zusammen, als er seinen Werkzeugkasten mit einem etwas zu lauten Klappern abstellte. Will bedachte das Außenteam mit einem Blick und einem beruhigenden Lächeln, von dem Troy wusste, dass es jedem wenigstens ein bisschen Auftrieb gab, und sagte, »Sieht so aus, als wären alle bereit.« Neben der Konsole nickte Akar feierlich, während er seinen Kommunikator berührte.
»Akar an Brücke!«
»Vale hier.
Das Außenteam ist zum Transport bereit, Commander. Sind Donatras Leute noch in Position?«
»Sie haben gerade signalisiert, dass sie bereit sind.«
»Bestätigt«, sagte Radowski und blickte auf seine Anzeigen, auf denen gerade ein Datenstrom herabscrollte. »Vorbereitung auf koordinierten Transport in 20 Sekunden.«
»Gut gemacht, Lieutenant.«
»Und Will?«
»Ja, Christine?«
»Viel Glück.
Aber wenn ich nur den kleinsten Hinweis bekomme, dass Sie mir das Kommando über die Titan dauerhaft überlassen wollen, komme ich Sie holen, Sir.«
Wills Grinsen wurde angesichts des Hangs seines ersten Offiziers zu schwarzem Humor noch breiter.
»Ist vermerkt. Ich werde versuchen, rechtzeitig zum Abendessen zurück zu sein. Mr. Radowski, Energie!«
Radowski führte Wills Befehl aus und der Transporterraum löste sich vor Troys Augen auf. Sie fragte sich, ob dieses temporäre Stadium der Nicht-Existenz irgendwie mit den Eindrücken des Schläfers auf seiner langen Reise zum Erwachen vergleichbar war.
Imperialer Warbird Rakkoi.
Riker fand sich selbst in einem breiten Alkoven wieder, der mit gedämpftem, grünlichem Licht erleuchtet war. Sein Atem hörte sich in seinem Helm etwas zu laut an. Er fragte sich, ob das Beamen diesmal länger gedauert hatte als sonst, oder ob seine Vorstellungskraft eine Doppelschicht fuhr. Er entschied sich für Letzteres, denn es kam nicht alle Tage vor, dass jemand durch das Deflektorschild eines Warbirds der Dederidex-Klasse gebeamt wurde, noch dazu mit Hilfe der Romulaner. Er sah sich um und fand die Mitglieder des Außenteams genau an ihren erwarteten Positionen wieder. Tufok und Rear hatten, ebenfalls wie erwartet, ihre Waffen im Anschlag.
»Captain Riker«, sagte die vertraute Stimme von Donatra, die in dem hohen Raum leicht widerhallte.
In sein Krandal reagierte mit einem erstaunten Aufschrei, fiel fast über seinen Werkzeugkasten und schwieg dann beschämt. Riker und die anderen wandten sich in Richtung der Stimme.
»Willkommen an Bord des imperialen Warbirds Rakhoi«, sagte Donatra.
Hinter ihr standen drei romulanische Offiziere. Wie das Titan-Team trug ihre Mannschaft Druckanzüge und Helme. Ihre leuchtend orange Farbe stand in krassem Gegensatz zum sachlichen Weiß der Sternenflottenausrüstung. Das Quartett stand fast kreisförmig zusammen und war offensichtlich gerade von der Weldor herübergebeamt worden. Jazza, Tufok und zwei von Donatras Leuten führten einige Scans durch und hatten innerhalb von Augenblicken ihren Aufenthaltsort bestimmt. Der an den Hauptmaschinenraum angrenzende Alkoven war vollkommen leer. Riker und Donatra stellten sich schnell gegenseitig ihre Teams vor. Sekit und Dela, die beide an ihren Scannern arbeiteten, waren jüngere Frauen, ein Dekurion und eine Wissenschaftsspezialistin. Lyra Vec dagegen war ein imperialer Centurion mittleren Alters.
»Lebenszeichen?«, fragte Riker.
»Die gesamte Besatzung scheint am Leben zu sein, ist aber nicht bei Bewusstsein«, sagte Dela.
»Komatös scheint mir ein passenderer Ausdruck zu sein«, sagte Sekit, die ihren Scanner konsultierte.
»Was könnte so etwas auslösen?«, fragte Centurion Lyra Vec in scharfem Tonfall, als würde er aufmüpfige Gefangene verhören.
Riker fing an, ihn nicht besonders zu mögen. Als offensichtlich wurde, dass weder Sekit noch Dela eine Antwort parat hatten, ergriff Jazza das Wort.
»Dieses Wesen, das das Computersystem der Flotte kontrolliert, scheint das Umweltsystem manipuliert zu haben. Ich empfange hohe Konzentrationen von Anästhesien in der Luftzufuhr, die auf den Sensorscans nicht zu erkennen waren. Wahrscheinlich wurde das durch die Schildinterferenzen verdeckt. Wenn wir keine Vorsichtsmaßnahmen mit den Raumanzügen ergriffen hätten...«
Die Stimme des Bajoraners verlor sich.